Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Pod Magazin Nummer 150, diesmal mit der Themen 5. Es geht um die verwirrende Aufregung über gelöschte Ubisoft-Accounts, es geht um das Ende des Sarkeesian-Projekts Feminist Frequency, es geht um Nintendos Quartalszahlen und um den US-Spielemarkt und es geht um Tencent sowie die neueste Akquise des chinesischen Tech-Giganten. Viel Spaß bei dieser Sendung. Ubisoft verwirrt mit Löschwarnung für inaktive Accounts. Ende Juli verbreitete sich vor allem via Twitter und Games-Communities wie Reddit und bald auch durch allerlei News-Seiten eine unerhörte Story. Ubisoft würde inaktive Spieler-Accounts nach einer gewissen Zeit löschen und User würden dann auch ihre gekauften Spiele verlieren. So zumindest behauptete es am 19. Juli ein viral gegangener Tweet von PC Enjoyer, ein Account, der sich Anti-DRM-News verschrieben hat, also gegen Kopierschutz und Accountzwang aller Art wettert. Diese Geschichte verbreitete sich rasch und Ubisoft gelang es nicht, hier schnell und klar genug zu kommunizieren, sodass es einige Tage lang eine große Verwirrung gab und vielerorten die Aussage im Raum stand, Ubisoft kann deinen Account samt Spielen löschen. Das stimmt aber so nicht. Dazu später. Also zunächst zu den Gründen für die große Aufregung. Ubisoft verschickte nämlich Mails an Ubisoft-Account-Inhaber, die seit langer Zeit inaktiv waren, sich also seit über einem Jahr nicht mehr eingeloggt haben und wies sie darauf hin, dass ihre Accounts temporär deaktiviert würden und in 30 Tagen nach Versenden dieser Mail dann auch gelöscht würden, so wie es die Nutzungsbedingungen wohl vorsehen. Wer das nicht wolle, der müsse sich wieder einloggen oder einen Link in dieser E-Mail anklicken. So stand dann jedenfalls im Raum, dass Ubisoft einfach so Spieler-Accounts löschen kann. Nach langer Zeit der Inaktivität ja, aber eben automatisch. Und die Ente, also die Falschnachricht, gesellte sich dazu, indem Leute wie der besagte Twitter-Account das so interpretierten, dass Ubisoft in dem Zug ja auch gleich die gekauften Spiele für immer vom Besitzer trennt. Klingt ja irgendwie auch schlüssig. Dem ist aber nicht so, wie Ubisoft in den folgenden Tagen immer wieder erklärte, doch zunächst sollte die Fehlinterpretation ein wuchtiges Eigenleben entwickeln. Eurogamer etwa titelte, Ubisoft deaktiviert inaktive Accounts, sperrt Zugang zu Spielebibliotheken. Die Headline lautet inzwischen nicht mehr so, aber damals um den 23. Juli rum, als die Meldung durch die Presse ging, hielt sich der Irrtum noch hartnäckig, auch angetrieben durch einen Tweet direkt unter Ubisofts Antwort zur Kontroverse, in dem ein User namens Ponpon schreibt, Zitat, ich habe meinen Ubisoft-Account verloren und alle Ubisoft Steam Games, die ich gekauft habe, sind nun nutzlos, rollende Augen-Smiley, Zitat Ende. Dieser Kommentar war wohl eher zynisch gemeint, als so eine Art Übertreibung, nicht als echter Bericht eines Betroffenen. Er bezieht sich übrigens auf das Eingeständnis, das Ubisoft anderswo machte und das in der Tat eher verwunderlich ist. Verliert man seinen Ubisoft-Account, kann man auch nicht mehr seine bei Steam gekauften Ubisoft-Spiele zocken. Ja, dämlich. Und extra verwirrend und zusammen mit diesem einen Twitter-Zitat hat das auch dafür gesorgt, dass einige Webseiten berichteten, ja, ihr verliert eure Spiele. Blöd war auch, wie die Story noch eine Weile in dieser Blase aus Ungewissheit immer größer wurde. Ubisoft veröffentlichte Stellungnahmen, kontaktierte diverse Webseiten, aber es dauerte ein paar Tage, bis der Sachverhalt wirklich klar war und weitestgehend korrigiert wurde. Also, was hatte Ubisoft zu sagen? A. Dass man automatisch Accounts stilllegen und entsprechende Mails verschicken würde, sobald ein Account 4 Jahre der Inaktivität angesammelt hat. B. Dass man nur die Accounts automatisch löschen würde, mit denen keine gekauften Spiele verknüpft sind. Und C. Dass man das aus Gründen der Datenbankpflege tun würde und entsprechend einzelner lokaler Gesetzgebungen. Konkret wird die Datenschutzgrundverordnung laut EU-Recht genannt. Diese enthält auch ein Recht auf Vergessen. Da ist Artikel 17 gemeint, das Recht auf Vergessenwerden oder das Recht auf Löschung. Demnach haben EU-Bürger das Recht, etwa von Verantwortlichen zu verlangen, dass persönliche Daten der Betroffenen gelöscht werden, etwa wenn die nicht mehr benötigt werden. Es gibt auch andere Gründe und Artikel 17 sieht auch vor, dass Verantwortliche das auch automatisch tun. Ubisoft folgt hier also EU-Recht. Wieso es dennoch dazu kam, dass etwa ein von PC World interviewter Gamer ein Jahr nach dem Verkauf seines Gaming-PCs bereits seinen Zugang zu seinem Ubisoft-Account und zu allen Spielen darin verlor, das erklärt diese Begründung Ubisofts nicht, das passt nicht zu diesen Aussagen, hier handelt es sich wohl um einen Bug, so Ubisoft. Erst am 26. Juli hatte Ubisoft dann auch die meisten Brände gelöscht und eine klare Kommunikation zu dem Thema gefunden, die in wenigen Punkten klar macht, ja, wir löschen, aber nicht ohne Vorwarnung und nicht, wenn Spiele oder Abos mit einem Account verknüpft sind, egal wo das entsprechende Spiel gekauft wurde. Auf Konsole würde man dann auf gar keinen Fall seine gekauften Spiele von Ubisoft verlieren, auch wenn man seinen Account löschen lassen würde. Viel Lärm also um nichts oder zumindest um wenig, aber wie immer bei solchen Aufreger-News, die sich dann wie ein Lauffeuer verbreiten, sie schlagen halt eine Seite im Publikum an. Sie treffen aktuelle Befindlichkeiten, in dem Fall ist es die Erinnerung daran, dass wir beim digitalen Spielekauf ja gar keine Spiele kaufen, sondern Nutzungsberechtigungen erwerben. Und dann wäre da noch die nervige Tatsache, dass so manches bei Steam gekaufte Spiel zusätzliche Accounts und Launcher-Software benötigt, um gespielt werden zu können. Das ist latent blöd, das ist wirklich unnötig und das gab dieser News oder Nicht-News, sagen wir kaum News, halt extra Wucht und Reichweite. Tencent wird Mehrheitseigner von Techland. Das polnische Entwicklerstudio ist vor allem für seine Shooter bekannt, etwa die Call of Juarez-Reihe, das erste Dead Island oder die Dying Light-Reihe. Und CEO Paweł Marchewka erklärte in einem Blogpost vom 24. Juli, dass er sich für Dying Light und eine bislang unangekündigte Eigenproduktion eine strahlende Zukunft erhofft. Zitat: Wir träumen davon, Dying Light zum ultimativen Zombie-Spielerlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu machen, indem wir euch eine Vielzahl von erstaunlichen Abenteuern bieten und die Grenzen des Solo- und Online-Modus auf ein völlig neues Niveau heben. Unser Open-World-Action-Rollenspiel in einem Fantasy-Setting entwickelt sich bereits zu etwas ganz Besonderem und unser Ziel ist es sicherzustellen, dass es die Erwartungen an unsere erste neue IP seit fast einem Jahrzehnt erfüllt. Können wir diese Träume wahr werden lassen? Ja, das können wir, aber wir haben erkannt, dass die besten und kühnsten Träume nur erreicht werden können, wenn wir Seite an Seite mit gleichgesinnten Freunden und starken Partnern arbeiten, die dieselbe Vision und Leidenschaft teilen und bereit sind, sie mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten zu unterstützen. Ich freue mich, heute die Partnerschaft mit Tencent bekannt geben zu können, die dabei sind, Mehrheitsaktionär von Techland zu werden. Zitat Ende. Er betont dann, dass Techland weiter im Besitz und voller Kontrolle über die eigenen Marken bleiben würde, alle kreative Freiheit behalten und nach eigenem Ermessen operieren würde. Paweł Marchewka bleibt CEO von Techland und freut sich nun auf die Zukunft, zusammen mit eben derselben Vision und Leidenschaft, die es mit Tencent teilen kann. Ich denke, vor allen Dingen geht es um das Geld. Ein weiteres Studio wurde also geschluckt und nach einer kleinen Expansionspause, der China-Konzern hatte in den letzten Jahren mit deutlich strengeren Reglementierungen in Sachen Games und Jugendschutz zu kämpfen im heimischen Land und hatte da auch ein bisschen Stress, schluckt Tencent nun wieder neue Spielefirmen. Wir erinnern uns, Jäger Development in Berlin gehört inzwischen mehrheitlich Tencent, aber auch die britische Sumo-Gruppe, das schwedische Studio Fat Shark, League of Legends-Entwickler Riot Games, Path of Exile-Entwickler Grinding Gear Games, Back 4 Blood und ehemals Left 4 Dead-Entwickler Turtle Rock, die hatten auch Evolve gemacht, der norwegische MMO-Entwickler Funcom und noch einige mehr. Dazu hält Tencent Anteile an vielen großen Spielefirmen, etwa Paradox, Ubisoft, From Software, Epic Games, Dontnod und viele mehr. Tencent ist krass in der westlichen Games-Industrie verwurzelt und stellt gerade für kleinere Studios eine klare Chance auf stabile Finanzierung dar. Und was Tencent da inzwischen als Mehrheitseigner geschluckt hat, das zeugt von einem gewissen Gespür für Studios, die an Titeln arbeiten, die eher als, naja, als Service-Game ausgelegt sind. Zumindest Spiele mit langer Verweildauer und innovativen Ideen. Freilich sind diese Studios nun allesamt mit dem Schicksal des chinesischen Tech-Giganten verknüpft, müssen also hoffen, dass der weiter wächst und weiter berechenbar Mittel für seine Studios ausschüttet. Nicht, dass Techland, Jäger und Co. in ein paar Jahren im Rahmen einer finanziellen Sanierung auf der Liste abgestoßener Firmenassets landen. Aber ach, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Microsoft wirbt beim britischen Wettbewerbshüter CMA um Einigung. Kein Magazin ohne eine Kleinigkeit zur geplanten Microsoft-Activision-Fusion. Diesmal nur ein kleiner Schritt in Richtung Einigung mit der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA, der Competition and Market Authority. Die erhielt von Microsoft im Nachgang der FTC-Niederlage in den USA, ich berichtete, sowie einer Verlängerung der Abschlussfrist für den Firmenfusionsdeal nun ein Dokument über geänderte Umstände. Sprich, Microsoft erklärt darin, dass sich Grundlegendes verändert habe, dass die Bewertung dieses Deals durch die CMA betrifft, die dann zuletzt ja diesen Deal nach eingehender Prüfung abgelehnt hatte. Da wäre etwa die Tatsache, dass die EU dem Deal zugestimmt habe. Die Tatsache, dass man für Call of Duty nun einen 10-Jahres-Deal mit Sony habe. Die Tatsache, dass die FTC-Niederlage vor dem US-Gericht auch einige Argumente der CMA abschwächt. Und es gäbe ja außerdem, und das wisse die CMA, derzeit vertrauliche Verhandlungen darüber, wie Microsoft seinen Fusionsdeal mit Activision für das Vereinigte Königreich anpassen könne. Das 34-seitige Dokument ist an vielen Stellen zensiert. Es gilt allerdings als recht sicher, dass Microsoft notfalls den Verkauf seiner Cloud-Gaming-Sparte im Vereinigten Königreich erwägt, um dem Hauptkritikpunkt der CMA am Deal entgegenzuwirken, nämlich Microsofts Dominanz im jungen Markt des Cloud-Gaming, sollten beide Konzerne wirklich fusionieren. Der Deal geht also weiter seinen Gang und Microsoft hat nun mehr Argumente dafür als je zuvor und angesichts der Bereitschaft, sich komplett vom Cloud-Markt in UK zu trennen, scheinen da durchaus gute Chancen auf eine baldige Zustimmung seitens der britischen Behörden zu bestehen. Es ist davon auszugehen, dass ähnliche Argumente und Kommunikation in Richtung der US-Behörde FTC vorbereitet oder gar schon vermittelt werden. Ende Oktober spätestens sollten wir dann hoffentlich ein Ergebnis haben. Non-Profit-Organisation Feminist Frequency wird Anfang 2024 schließen. Am 1. August veröffentlichte die kanadische Medienkritikerin und Bloggerin Anita Sarkeesian einen Post auf ihrem Online-Portal Feminist Frequency, demnach sie den Betrieb dieser Non-Profit-Plattform Anfang 2024 nach fast 15 Jahren einstellen werde. Zitat: Ich weiß, Sie fragen sich, warum jetzt? Die beste Antwort, die ich geben kann, ist die ehrliche Wahrheit. Ich bin erschöpft. Ich weiß, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass der Lebenszyklus von gemeinnützigen Organisationen kürzer ist, als es vielen Menschen lieb ist, aber es gibt einzigartige Herausforderungen, wenn sie so sehr mit einer Person, mir, verbunden sind, die zu einem Symbol geworden ist. Ups. Im Guten wie im Schlechten. Ich hoffe, dass es wertvoll sein wird, die Realität des knochentiefen Burnouts zu teilen, der entsteht, wenn ich immer wieder Ja zum Wachstum von Feminist Frequency sage, oft auf Kosten des Schutzes meiner persönlichen Grenzen und der Arbeitsbelastung unseres Teams. Ich habe mich bereits zu den Belästigungen geäußert, die ich und andere Leute im Laufe der Jahre erlebt haben. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich sowohl ein Gefühl des Stolzes darüber ausdrücken, dass Gespräche über Online-Missbrauch Teil unseres Wortschatzes geworden sind, als auch die Realität, dass dies auf Kosten meiner Gesundheit und meines Wohlbefindens gegangen ist. Obwohl dieses Projekt und seine verschiedenen Versionen im Laufe der Jahre so wertvoll waren, hat es auch einen Wert, wenn Projekte zu einem Ende kommen, wenn sie nicht mehr länger so betrieben werden können, wie sie es verdienen. Zitat Ende. Das feministische Portal und Medienoutlet Feminist Frequency ist euch sicherlich ein Begriff. Sarkeesian startete es 2009, als sie noch Studentin an der York-Universität war. Ziel des Projekts war es, ein zugängliches feministisches Medienkritik-Blog zu schaffen. Videos auf der Website behandelten soziale und kulturelle Genderstrukturen oder Popkultur aus der feministischen Sichtweise. 2011 wurde Feminist Frequency durch Sarkeesians Videoreihe Tropes vs. Women weltbekannt. In den 6 Folgen werden allerlei sexistische Tropes, also Klischees, behandelt und anhand von allerlei Beispielen deren Existenz in Videospielen erklärt. Das Medienecho zu diesem Projekt, das war gewaltig und aus den Reihen der Gamer erstaunlich negativ. Sarkeesian war fortan Opfer von Häme, Cybermobbing, Doxing und Co. Und wir hier im Projekt, also André und Jochen, als sie den Podcast noch als Hobby nebenher produzierten, die widmeten Sarkeesian und ihren Videos bereits eine Folge. Das war Auf ein Bier, Runde 16. In den folgenden Jahren würde Feminist Frequency zwar nicht wieder eine derart medial sichtbares Projekt an den Start rollen, doch die Non-Profit-Organisation arbeitete munter weiter mit weiteren Videoreihen, etwa zu bemerkenswerten Frauenbiografien, mit Videoreviews von Spielen und Podcasts. Dazu gab es jährliche Berichte zum Zustand der Gamesbranche und Sarkeesian erklärte 2022 angesichts des 10-jährigen Jubiläums von Tropes vs. Women, dass man die Videoreihe heute zwar immer noch produzieren könne, das aber deutlich schwieriger wäre, da es weniger Beispiele gäbe und entsprechende Muster nicht mehr so ungeheuerlich seien. So, wie sie es in einem Fazit zum Ende des Projekts schreibt, ist die Spieleöffentlichkeit gegenüber Themen wie Genderdarstellung, frauenfeindlichen Klischees und Sexismus in der Branche mittlerweile sensibilisiert. Diese Themen sind kein Tabu mehr. Was das Projekt Feminist Frequency angeht, wird das nun kontrolliert heruntergefahren. Spenden werden ab sofort nicht mehr angenommen. Die Steuererklärung 2024 ist eine der letzten Amtshandlungen, neben einem finalen Jahresabschlussbericht für 2023. Sarkeesian zieht sich nun erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück, gönnt sich nach 15 Jahren als Gesicht des Projekts eine Pause. Viele Bestandteile des Projekts werden aber weiterleben. Die Games and Online Harassment Hotline wird zum 30. September erstmal weiterbetrieben bis dahin und dann wird Sarkeesians Kollegin Jay Lynn sie weiterbetreiben. Auch Respec, ein Projekt, in dem Menschen, die Online-Hass und Toxizität verübt haben, Verantwortung und Rechenschaft lernen und sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen, das wird weiterbetrieben. Ebenso wird der Podcast Feminist Frequency Radio weiterbetrieben und auch das Videoarchiv des Projekts wird nach dessen Ende nicht verschwinden, sondern online bleiben. Tja, und so endet ein bisschen sang- und klanglos ein Projekt, das anno dazu mal mit einem gewaltigen Donnerschlag den Startschuss zur Auseinandersetzung mit Feminismus und Gender in Spielen gab. Vor Tropes vs. Women war das freilich auch schon ein Thema, aber Sarkeesian brachte es in den Mainstream. Und sie trotzte beharrlich den extrem toxischen Reaktionen von Teilen der Community. Schön irgendwie, dass sie das Projekt mehr oder weniger mit den Worten einstellt: Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Nintendo-Finanzbericht nennt Switch und Zelda-Verkaufszahlen. Am 3. August veröffentlichte Nintendo seinen jüngsten Quartalsbericht, und zwar fürs erste Fiskaljahr 2024, sprich Anfang März bis Ende Juni 2023. Und die sehen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr, prächtig aus. Der Umsatz stieg um 50% auf umgerechnet 2,95 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg gar um 82% auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Das sind tolle Zahlen. Nintendo feuert gerade auf allen Zylindern. Und wer ist schuld? Naja, vor allem Zelda Tears of the Kingdom. Das im Mai erschienene neue Zelda-Spiel wurde bis Ende Juni sagenhafte 18,51 Millionen Mal verkauft. Das ließ nicht nur Nintendo Software-Umsätze, sondern auch gleich die Hardware-Verkäufe in die Höhe schnellen. 3,91 Millionen Switch-Modelle aller Art konnte Nintendo in dem Quartal verkaufen, etwa 14% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist echt krass, wie langlebig Nintendo-Konsolen und auch Spiele im Vergleich zum Rest der Branche sind. Die Switch ist seit 2017 auf den Markt und verkauft sich immer noch hervorragend. Laut des Quartalsberichts liegen die Gesamtverkäufe der Switch bei mittlerweile 129,5 Millionen Einheiten. Die Switch ist damit auf Platz 3 der weltweit meistverkauften Konsolen aller Zeit. Auf Platz 2 liegt Nintendos DS, der mit all seinen Modellen auf 154 Millionen kam. Platz 1 ist die PS2, die über 155 Millionen Mal verkauft wurde. Dass es für Nintendo gut läuft, zeigt auch ein Blick in die aktuellen japanischen Verkaufszahlen laut dem Branchenmagazin Famitsu. 17 Titel in den japanischen Top 20 für die Woche bis 21. Juli sind Switch-Spiele. Und wie gewohnt fährt er auch Mario Kart 8 in den Top 10 mit, obwohl es auch schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Nintendos First-Party-Spiele haben einen langen Atem im Handel, der einfach seinesgleichen sucht. Nehmen wir etwa das alte Mario Kart 8, das kam ursprünglich für die Wii U raus, in 2014. 2017 folgte dann der Switch-Port samt langjährigen DLC-Support und heute ist das Ding immer noch in den Verkaufscharts und vor allem kostet immer noch Vollpreis. Einfach weil für Switch-Besitzer kaum ein Weg daran vorbeiführt. Es ist das Rennspiel auf der Plattform und Nintendo hat längst gelernt, dass man solche Eigenproduktionen schlichtweg für immer zum Originalpreis anbieten kann. Kurzum, der Laden läuft bei Nintendo und der Konzern scheint es nicht eilig damit zu haben, einen Nachfolger für die Switch zu bringen. Nachdem es erst Gerüchte gab, dass Ende 2023 vielleicht eine neue Switch kommt, gibt es nun Berichte, dass Nintendo sich damit bis zum zweiten Jahreshälfte 2024 Zeit lassen wird. Aber vielleicht reicht diese Zeit ja, um die Switch am Ende auf Platz 1 der Konsolen-All-Time-Charts zu heben. Wenn ich jetzt mal annehme, dass auch die kommenden Quartale mit etwa 3,5 Millionen verkaufter Switch-Konsolen vergehen, dann wären das 14 extra, macht also 145 Millionen. Bis zum Release einer eventuellen Switch 2 fehlen nur noch 10 und die kleckern sich ja vielleicht noch zusammen. Denn auch wenn irgendwann mal ein Switch-Nachfolger erscheinen sollte, wird die alte Switch ja nicht über Nacht aus den Läden verschwinden. Aber wir werden sehen. Und ich möchte euch jetzt schon mal dazu animieren, eure Erwartungen an einen Switch-Nachfolger etwas in Grenzen zu halten. Traditionell setzt Nintendo auf eher simple, maximal Mittelklasse-Hardware ohne große High-End-Features. Erwartet also keinen Steam Deck-Killer, sondern eher eine Hardware, die aktuelle Switch-Games mit 1080p 60 packt. Und etwas mehr Speicher und etwas schickere Grafik bietet. Aber hey, das ist nur meine Spekulation. Und wie immer, wenn ich bei Spekulationen angekommen bin, schnell. Das nächste Thema. US-Daten zeigen Diablo 4 und PS5 als Verkaufshits in den USA. Der US-Medienanalyst Circana, ehemals auch als NPD-Gruppe bekannt, legte vor kurzem seine Zahlen für den Juni im US-Videospielmarkt vor. Und während in Japan, klar, Nintendo dominiert, sieht es in den USA deutlich anders aus. Bestseller war etwa Diablo 4, das einen hervorragenden Start hinlegte und dieses Jahr bislang nur hinter Hogwarts Legacy und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom liegt. War auch der beste Start eines Blizzard-Spiels überhaupt. Platz 2 Final Fantasy 16, Platz 3 Street Fighter 6 und das ist für ein Beat'em'up auch eine wirklich respektable Platzierung. Das Spiel schaffte es sogar auf Platz 10 der bislang meistverkauften Spiele des Jahres. Ein Beat'em'up, ein Street Fighter, das ist ein echter Erfolg, den ich bislang übrigens gar nicht wahrgenommen habe. Zu mir ist immerhin durchgedrungen, dass Fans das 6. Street Fighter wirklich mögen, aber so sehr, das ist krass. Insgesamt wuchs der US-Games-Markt in diesem Monat etwa um 9% verglichen mit dem Vorjahr. Vor allem war die PS5 dafür verantwortlich. Da sei der Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gewachsen, während Xbox und Switch in den USA leicht schwächelten. Derweil war die PS5 die meistverkaufte Konsole im Juni, sowohl in Sachen Stückzahl als auch in Sachen Hardware-Umsatz. Und User-Ausgaben im PlayStation-Ökosystem erreichten ihren höchsten Juni-Wert seit 2008. Konsolenverkäufe hätten den besten Wert seit Juni 2010. Die PS5 dominiert den US-Markt. Kürzlich erst erklärte Sony, dass man inzwischen über 40 Millionen PS5-Konsolen verkauft habe. Ein zeitlich limitierter Rabatt der Hardware in vielen Regionen, auch bei uns, dürfte diese Zahlen in den kommenden Monaten noch weiter anschüren. Mit dem Mix aus den richtigen Spielen und einer erfolgreichen Hardware war der vergangene Juni einer der besten im US-Markt seit vielen Jahren. Und die Daten zeigen auch noch interessante Trends auf. Matt Piscatella, der als Games-Analyst bei Circana arbeitet, der hat auf Twitter oder X, keine Ahnung, jedenfalls gab der auf Social Media noch weitere Analysen preis. So wären neue, große AAA-Games aktuell der Treiber des Marktes. Und der Trend wendet sich weg von Abo- und Add-on-finanzierten Games hin zu neuen Premium-Spielen. PlayStation hat sein bestes Jahr und die Hardwarezahlen generell sehen gut aus, weil auch all die neuen portablen PC-Handhelds den Markt erweitern. Na fein, also nach wie vor geht es dem Spielemarkt prächtig. Schauen wir uns zum Abschluss dieser Sendung wie gewohnt und ganz unverbindlich, also ohne Gewähr, die Release-Termine für PC und Konsole an. Normalerweise ist mein Zeitfenster dafür 14 Tage lang oder groß, aber Achtung, dieses Magazin kommt nicht in 2 Wochen wieder, da habe ich nämlich Urlaub. Wann genau es zurückkehrt, ist mir selbst noch gar nicht klar, daher an dieser Stelle hoffentlich nicht allzu ausufernd, der schnelle Überblick über den gesamten Release-Monat August. Am 10. August hätten wir das neue Spiel von den The Surge-Entwicklern Deck 13 aus Frankfurt, nämlich Atlas Fallen. Das ist diesmal aber kein Soulsborne, sondern ein klassisches Third-Person-Action-Rollenspiel mit Fokus auf fetzig inszenierte Kämpfe. Im Rahmen der Story erkundet ihr eine riesige von Sand und Dünen dominierte Fantasy-Welt, jagt Monster und entwickelt die Skills eures Helden weiter. Optional gibt es auch einen Online-Koop-Modus. Das Ding kommt für PC, Xbox Series und PS5. Ebenfalls am 10.8. und nur für PC Stray Gods, The Role-Playing Musical. Ein Rollenspiel-Musical. Naja, eher eine schön animierte Visual Novel, bei dem unsere Heldin zur Muse wird und eine versteckte Welt entdeckt. In der Moderne haben sich allerlei griechische Götter breit gemacht. Und zu denen baut ihr Beziehungen auf, lüftet Geheimnisse und findet vielleicht sogar Liebe. Tja, und das ist leichtherzig, nicht ganz todernst und besteht aus allerlei Musical-Nummern. Ich finde Musicals ja schon immer doof, da habe ich mich seit dem Alter von 9 nicht mehr weiterentwickelt, aber vielleicht schlägt es bei euch eine Seite an. Am 15.8. hätten wir das hektische Koop-Spiel Moving Out 2. Wie im Vorgänger müssen wir dabei in allerlei chaotischen Levels diverse Umzüge wuppen, sprich Möbelkisten und andere Gegenstände aus einem Haus in den Umzugs-LKW tragen und das geht gerne mal nur zu zweit. Und die Levels sind alberne Hindernisparcours, das erinnert aus der Ferne ein wenig an das Konzept von Overcooked und kommt für alle Plattformen. Am 16. August hätten wir En Garde! Ausrufezeichen. Ein Actionspiel, das sich vor allem auf das Klischee des Säbelrasslers, des charismatischen Heldens, der coolen Sprüche, der altmodischen Klamotten und der akrobatischen Duelle mit scharfen Klingen und noch schärferer Zunge widmet. Naja, sowas in der Art. In En Garde! Steuert ihr die Heldin Adalia de Volador in der Third-Person-Perspektive durch allerlei Kämpfe mit bösen Adeligen und deren Häschern und macht allerlei Jump'n'Run-Herausforderungen durch. Das sieht wirklich rund aus, das Spiel hat eine klare Vision und könnte ein nettes akrobatisches Action-Game mit reichlich Fighting-DNA sein. Mal sehen, es kommt für PC. Am 17. August kommt dann erneut deutsche Ware in den Handel, diesmal aus München. Mimimi Productions bleibt bei seinen Leisten und serviert euch nach Shadow Tactics und Desperados 3 wieder ein Schleichtaktikspiel. In Shadow Gambit, Cursed Crew, sammeln wir eine Mannschaft aus verfluchten und irgendwie untoten Seeleuten um uns, die allesamt übernatürliche Tricks auf Lager haben, die wie gemacht sind fürs Umschleichen von Wachen und das leise Ausschalten eben jener. Euer Ziel? Eine Inquisition, die in der Karibik ein wichtiges magisches Artefakt sucht, das Handwerk legen und Rache üben. Das Gameplay, wie von Mimimi gewohnt, aus einer frei schwenkbaren von oben Perspektive erkundet ihr mit einer kleinen, frei zusammenstellbaren Truppe die großen Levels schleicht, nutzt Ablenkungsmanöver, studiert Sichtkegel und Patrouillenrouten. Dazu könnt ihr auch Aktionen vorplanen und per Tastendruck synchron ausführen, so fällt ihr auch 3 Wachen gleichzeitig, ohne dass eine den Alarm rufen kann. Das erscheint für PC, PS5 und Series Xboxen. Am 18. hätten wir dann noch Madden NFL 24 für PC, Xbox und PlayStation, keine weiteren Kommentare. Und am 18. hätten wir auch noch das asymmetrische Horror-Mehrspieler-Ding Texas Chainsaw Massacre. Spielerisch wandelt das auf den Spuren von Dead by Daylight. Mitglieder der irren Slaughter-Familie machen Jagd auf ihre Opfer, die wiederum ihren Häschern entkommen müssen. Bislang ist die Infolage zum Spiel aber wirklich dünn. Im PR-Material verkauft es sich ganz gut über den Look und die Stimmung, aber ob es auch Spaß macht, kommt für PC, Xbox und PlayStation. Am 22. August dann dieses von EA vertriebene Magier-Actionspiel mit Ego-Ansicht Immortals of Avium. Sehr bunt, sehr präsent in den Spiele-Showcase. Es ist der letzten Monate, aber für mich immer noch etwas meh. Ich erinnere mich an Spiele wie Lictum Battlemage und weiß, wie schwer es ist, einen Shooter mit Magie statt Waffen wirklich cool und vor allem befriedigend zu inszenieren. Ich meine, das neue Spiel nutzt Unreal Engine 5. Toll. Also werden diverse Hardware-Redaktionen sich das sicher kaufen und es analysieren. Aber ist es auch für Spieler interessant? Und was ist die Zielgruppe? Ist irgendwie spannend. Das kommt für PC, PS5 und Xbox Series. Am 24. dann ein Spiel ohne Unreal Engine 5 und mit 2D-Grafik und ich wage zu behaupten, mit tonnenweise mehr Stil und optischer Wucht als dieses Immortals-Zauberspiel. Blasphemous 2 kommt für PC, PS5, Xbox Series und Switch. Das Pixel-Metroidvania ist schön grotesk. Als maskierter Ritter kämpft ihr euch durch nonlineare Levels voller grotesker Monster und riesiger Bosse. Das ist eine anspruchsvolle, blutige Angelegenheit, bei der allerlei religiöse Motive verwendet werden, was dem Spiel einen krassen Wiedererkennungswert und jede Menge Profil verleiht. Teil 1 war hoch gelobt, der Nachfolger setzt direkt nach dem Ende des letzten DLCs dafür ein. Es gibt also demnächst mehr Blasphemous. und mehr VR-Shooter. Ganz kurz, am 24. August kommt mit Firewall Ultra, einer der beliebtesten Mehrspieler-Shooter, für Sonys erstes VR-Headset, auch für das PlayStation VR 2 und damit die PS5 raus. Das ist taktische Shooter-Action mit jeder Menge manueller Facetten, dank der neuen Motion-Controller und der VR-Perspektive. Blindes Feuern, manuelles Nachladen, diverse freischaltbare Operators und so weiter und so fort. Teil 1 war wirklich beliebt, Teil 2 wird mit Spannung erwartet, allerdings mangelt es nicht an Shootern im VR-Revier. Am 25. August kommt das neueste Spiel von From Software und das ist seit über einem Jahrzehnt erstmals keins dieser Soulsborne-Spiele, sondern Armored Core 6 Fires of Rubicon, ein Mech-Action-Spiel. Auf einem fernen Planeten kämpfen diverse Parteien um Rohstoffe, ihr als Pilot eines dieser Kampfungetüme steckt mittendrin. Das Spiel ist kein Soulsborne, ich wiederhole. Es ist vielmehr eine modernisierte Version der alten Armored Core-Spiele. Es bietet also flotte Action, vergleichbar mit einem eher arcadigen Third-Person-Action-Spiel. Der Fokus liegt auf die Anpassbarkeit eures Mechs und einer Vielzahl an Waffensystemen. Ihr tut gut daran, das richtige Loadout für eure Missionen zusammenzutüfteln und dann gut mit den verschiedenen Boost-Moves zu navigieren, gegnerischen Feuer auszuweichen und die Hitze eurer Maschine zu managen. Das kommt für PC, Xbox und PlayStation. Am 29. hätten wir dann noch zwei Narrativgeschichten. Einmal Under the Waves, das gefiel uns als Ankündigungstrailer richtig gut. In einer neofuturistischen Welt seid ihr da als kommerzieller Taucher in der Nordsee unterwegs, wartet Industrieanlagen, erkundet den Ozean, bewohnt eine Unterwasserkapsel, seid ganz einsam und habt lediglich eine KI als Gesprächspartner und stolpert über Mysteriöses. Na, hoffentlich wird das gut, es kommt für PC, Xbox und PlayStation. Nur für PlayStation und PC kommt am 28. dann auch noch Goodbye Volcano High, ein Narrativ-Adventure im 2D-Zeichentrick-Look und mit anthropomorphen, also menschenähnlichen Dinosauriern als Protagonisten. Es geht ums letzte Highschool-Jahr, es geht um Identität, um Gender, es geht um diesen blöden Asteroiden und die Aussicht auf den Weltuntergang und um Garagenbands. Eine ganz typische Coming-of-Age-Story also, eher untypisch inszeniert. Und dann am 31. August Trine 5, A Clockwork Conspiracy. Und da schau einer her, die Trine-Spielereihe lebt immer noch und nach wie vor ist es ein sehr bunt und aufwendig inszeniertes Koop-Hüpf- und Actionspiel. Mit bis zu 3 Mitspielern durchstreift ihr hier Levels voller Hindernisse, Fallen, Rätsel und Gegner. Immer schön von links nach rechts und jeder eurer Charaktere in den verschiedenen Rollenspiel-Archetypen hat einzigartige Fähigkeiten, die euch das Vorankommen ermöglichen. Man denke so an Lost Vikings. Seit dem ersten Trine von 2009, 14 Jahre ist es schon her, also seitdem steht die Reihe für solide Koop-Kost, insbesondere für den mittlerweile eher rar gewordenen Couch-Koop. So richtig groß wurde Trine dabei nie. Hoffentlich hält der 5. Teil das solide Niveau der Reihe, kommt für alle Plattformen. Und ich komme nun zum Ende der Sendung. Das war's mit dem Magazin für dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und noch ein viel größeres Dankeschön dafür, dass ihr mir und meinen Kollegen ermöglicht, diesen Job hier überhaupt zu machen, denn ihr finanziert unser Projekt zu 100%. Das ist super cool und ein feiner Zug von euch. Vielen Dank und bildet euch was drauf ein, das habt ihr verdient. So, und nun habt mir einen schönen August, vielleicht sogar irgendwann wieder mit Sonnenschein. Auf jeden Fall mit guten Games, mit guten Leuten, mit guten Momenten und wenn ihr mögt, auch mit allerlei guten Podcasts. Es würde uns freuen, wenn ihr euch reichlich an unserem Angebot bedient. Ich verabschiede mich dann aber langsam mal in meinen Urlaub, der beginnt in, von jetzt gesehen, 8 Tagen. Hören werdet ihr mich aber sicherlich noch in so einigen Podcasts in den kommenden Wochen. Nur wird das Magazin halt erst in einem späteren Termin zurückkehren, in 3 oder in 4 Wochen. Mal sehen. Wir hören uns dann aber wieder so wie heute, ja? Fein. Bis dahin.